Dankeschön, Laila, für dein Vorspiel. Das Vorspiel macht uns fröhlich. Und manchmal ist es ganz schön schwierig, so fröhlich zu sein. Heute ist ein super schönes Wetter. Außerdem ist der 1. Mai. Ich liebe den Mai, weil es mein Geburtstagsmonat ist. Besser kann es gar nicht sein. Und trotzdem startet dieser Gottesdienst mit einigen Schwierigkeiten. Schon bei den Vorbereitungen hatte ich große Mühe, dass meine E-Mails bei den Leuten ankamen. Das war alles sehr, sehr merkwürdig. Jetzt gerade vor wenigen Minuten ist der Beamer wieder ausgefallen. Und Marc Bickel muss jetzt ganz schnell versuchen, die Lieder, die wir natürlich nicht auf Folie haben, irgendwie für uns noch sichtbar dort drauf zu kriegen. Mal sehen, wie das jetzt so klappt. Also dieser Gottesdienst hat so einige Überraschungen in sich. Heute ist der Sonntag Quasimodo Geniti. Ich finde diese Wörter so toll. Und eigentlich gehört dazu noch Infantes. Und das heißt übersetzt, wie die neugeborenen Kinder. Und dieser Sonntag hat natürlich eine Bedeutung als erster Sonntag nach Ostern. Und die Bedeutung hängt ganz eng zusammen mit der Geschichte, die Hille uns ein bisschen hier nochmal dekoriert hat mit dem Hahn. Die, die im Ostergarten waren, werden sich erinnern, an welcher Station der Hahn zu finden ist. Und wenn der Hahn schreit, kriegt ein Mensch einen ganz großen Schreck, nämlich Petrus. Weil Petrus direkt vorher dreimal gesagt hat, ich kenne diesen Mann nicht, ich kenne Jesus nicht, mit dem hatte ich noch nie was zu tun. Ihr redet alle irgendein Quatsch, ich habe nichts mit ihm zu tun. Und dann kräht der Hahn. Und Petrus erinnert sich an die Worte von Jesus, das er ein paar Tage vorher gesagt hat. Bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal sagen, du kennst mich nicht. Und in diesem Moment wird Petrus durch das Krähen des Hahnes, und manchmal braucht man ja so etwas Lautes, so einen Schrei, wird ihm deutlich, dass etwas, was Jesus gesagt hat, Bedeutung hat für ihn. Er ist in diesem Moment sehr entsetzt. Und wenn ich eine Führung durch den Ostergarten gemacht habe, habe ich immer gesagt, dass Petrus diese Sache, die da passiert ist, im Hof vom Hohenpriester, erst sehr viel später mit Jesus klären konnte. Und bei diesem sehr viel später sind wir heute. Heute an diesem Sonntag, heute mit dem Thema des Gottesdienstes und mit der Predigt. Sehr viel später begegnet Jesus seinen Freunden. Und zwar mehrere Male. Und bei den ersten beiden Malen ist er einfach da in den Zimmern, wo sie sich gerade alle noch ängstlich zusammengehockt haben, Türen gut verschlossen, dass bloß keiner kommt und ihnen jetzt was antut. Und er begrüßt sie mit diesem Gruß, Friede sei mit euch. Und mit diesem Gruß wollen wir uns auch heute untereinander begrüßen. Und ich habe mir gedacht, Jesus sagt uns das einzeln zu und wir können uns das zusagen. Wir machen das heute mal so, dass alle diejenigen, deren Vorname mit A, B, C oder D beginnt, dass die bitte mal aufstehen. Der Vorname A, B, C, D. Und alle anderen gucken jetzt mal, wer so anfängt, wie die dann heißen, könnt ihr hinterher fragen. Und wir sagen euch zu, Friede sei mit euch. Friede, alle zusammen. Friede sei mit euch. Okay, und jetzt dürfen die aufstehen mit F-G-H-I. Oh, E-F-G-H, okay. Und wir sagen, alle anderen sagen euch diesen Gruß auch. Friede sei mit euch. Jetzt I-J-K-L. Friede sei mit euch. Jetzt M-N-O-P. Boah, das sind aber viele. Friede sei mit euch. Q-R-S-T-U. Friede sei mit euch. Und V-W-X-Y und Z. Friede sei mit euch. Ich finde das schön, dass wir Gottes Frieden uns zusagen können und dass Jesus selbst uns das sagt. Und das wollen wir auch in dem ersten Lied uns noch einmal zusingen. Das sind die Worte von Jesus. Friede mit euch. Musik. Wir wollen jetzt miteinander beten und ich bitte, soweit möglich dazu aufzustehen. Jesus, das tut uns gut, dass du uns das zusprichst, Friede mit euch. Und dass du selbst hier mitten unter uns bist und uns deinen Frieden anbietest. Danke, dass dein Frieden höher ist als alles, was wir uns vorstellen können. Danke, dass dein Frieden all unseren Kummer und unsere Sorge einschließt. Und dass dein Friede auch unsere Unruhe, unsere Fragen, unsere Zweifel umhüllen kann. Und wir bitten dich, dass du mit deinem Frieden, mit deinen Worten, mit deinem Zuspruch heute Morgen bei uns offene Ohren findest. Offene Ohren und offene Herzen. Dass wir deine Stimme hören und erkennen. Und dass jeder von uns ganz für sich persönlich merkt, was du ihm heute sagen willst. Danke, dass du lebendig bist. Dass wir heute an diesem Sonntag nach Ostern auch feiern können, dass du den Tod besiegt hast, dass du lebst und dass du bis in unsere Zeit heute wirkst und Macht hast und da bist. Und so segne du uns und segne du all die Menschen, die sich in deinem Namen treffen. Und lass uns mit dir und deinem Segen diese Zeit jetzt erleben und auch wieder in den Alltag gehen. Amen. Wir singen jetzt ein nächstes Lied, das heißt, Herr, gib uns Mut zum Hören. Und wenn ich daran denke, dass der Hahn geschrien hat und Petrus die Worte von Jesus einfielen, dann denke ich, der brauchte ganz schön viel Mut, sich diesen Worten zu stellen. Und auch später, als diese Sache eben dann geklärt wird und als Jesus wieder mit den Freunden spricht, brauchten sie Mut und offene Ohren, um zu hören, was Jesus ihnen jetzt sagen wollte. Ja, wie spricht denn Gott zu uns? Wie kann ich denn seine Stimme hören? Kommt da so eine Erscheinung vom Himmel und auf einmal weiß ich, oh, das ist Gottes Stimme? Es gibt einen sehr schönen Text von Richard Foster zu dieser Frage eben, wie kann ich die Stimme Gottes hören? Das Wort Gottes wird in der Bibel auf dreierlei Weise benutzt. Zum einen lesen wir vom Wort des Lebens, das Gott bei der Erschaffung der Welt sprach. Dann lesen wir von Jesus, dem fleischgewordenen Wort Gottes. Und wir haben das geschriebene Wort Gottes, die Bibel. Gott benutzt sie, um in unsere Herzen, in unser Denken und in unseren Geist hineinzusprechen. Die Stimme Gottes von den menschlichen Stimmen in uns zu unterscheiden, lernen wir auf ähnliche Weise, wie wir lernen, jede andere Stimme zu erkennen. Eine Stimme hat einen bestimmten Ton. Satan drängt und verurteilt. Gott zieht und ermutigt. In einer Stimme wohnt immer ein bestimmter Geist. Jesus würde nie die kleinste Hoffnung ersticken. Diesen Geist hören wir in der Stimme Gottes. Dann geht es auch um den Inhalt, um das, was die Stimme sagt. Das ist der deutlichste Beweis, denn die Stimme Gottes stimmt immer mit dem überein, was Gott bereits gesprochen hat. Die Bibel ist ein wichtiges Instrument, durch das wir Gott verstehen können, wenn er heute zu uns spricht. Wir singen jetzt noch ein Lied, auch als Einstimmung dann auf die Predigt danach, Stille vor dir, mein Vater.
Den Predigttext für diesen Sonntag, den findet ihr auf den ausliegenden Blättern. Ich lese diesen Bibelabschnitt aus dem Johannesevangelium einmal vor, Johannes 21, 1 bis 14. Da lesen wir: Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so: Einige von ihnen waren dort am See beisammen, Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger. Simon Petrus sagt zu den anderen: Ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagten sie. Gemeinsam gingen sie zum See und stiegen ins Boot. Aber während der ganzen Nacht fingen sie nichts. Es wurde schon Morgen, da stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Er redete sie an: Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische? Nein, keinen einzigen, antworteten sie. Er sagte zu ihnen: Werft euer Netz an der rechten Bootseite aus, dort werdet ihr welche finden. Sie warfen das Netz aus und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, sagte zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, warf er sich das Obergewand über, band es hoch und sprang ins Wasser. Er hat es nämlich zum Arbeiten abgelegt. Die anderen Jünger ruderten das Boot an Land, es waren noch etwa 100 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie ein Holzkohlenfeuer mit Fischen darauf. Auch Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, genau 153. Aber das Netz riss nicht, obwohl es so viele waren. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen: Wer bist du? Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und verteilte es unter sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte, seit er vom Tod auferstanden war. Liebe Gemeinde, die wichtige Frage damals nach Ostern, nach der Auferstehung Jesu war: Wie geht es denn jetzt weiter mit uns, mit unseren einigen Leuten, die wir uns um Jesus versammelt haben, aber der Herr ist nicht mehr in unserer Mitte? Und auf diese Frage antwortet dieser Bibeltext, den wir gehört haben. Kurzer Rückblick: Vor einigen Wochen habe ich gepredigt über die vier reformatorischen Grundsätze, und drei haben wir uns bisher angeschaut. Vielleicht erinnert ihr euch: allein der Glaube, allein die Gnade und allein Christus. Aber der erste der vier reformatorischen Grundsätze ist allein das Wort. Und ich habe mir gedacht, zu dem heutigen Sonntag, quasi Monogenity, wie die neugeborenen Kinder, passt dieser Grundsatz sehr gut. Wie die neugeborenen Kinder, wie kommt es dazu und wie geht es weiter mit der Gemeinde Jesu? Allein das Wort. Ich habe 6 Aspekte hervorgehoben aus diesem Text. Ihr findet die Überschriften auf euren Zetteln. Der erste Gedanke, der mir wichtig ist, ist Jesu Selbstvorstellung. Jesus, so lesen wir in diesem Abschnitt, stellt sich seinen Jüngern selber vor. Das ist zunächst nichts Besonderes. Wenn wir jemanden entgegentreten, stellen wir uns auch selber vor und sagen: Hallo, ich bin der Arne. Wir haben eben alle unseren Namen genannt. War ja schon imposant. Also, dass es auch Namen mit Q gibt, wusste ich gar nicht. Also, wir stellen uns vor, indem wir unseren Namen nennen, und dann weiß der andere, mit wem er es zu tun hat. Hier in dieser Geschichte ist das genau so. Jesus stellt sich seinen Jüngern vor, und wenn er sich vorstellt, dann ist das nach biblischem Denken immer etwas mehr als nur Namensnennung. Bei Jesus ist es Offenbarung. Jesus offenbart sich seinen Jüngern persönlich. Und in dieser Geschichte haben wir gehört, und wir können das sehen, wie er das tut. Und das ist hier in diesem Text so wie in allen Auferstehungsberichten. Alle Auferstehungsberichte schildern, dass Jesus den Menschen, dass Jesus der Auferstandene, den Menschen entgegentritt, aber sie selber erkennen ihn nicht. Zum Beispiel die Frauen am Grab nach der Auferstehung Jesu. Jesus spricht Maria an, aber sie erkennt ihn nicht. Sie meint, es ist der Gärtner. Wie, der Gärtner? Das ist doch Jesus. Schauen wir doch an. Und das ist sehr wesentlich. Wenn immer wir von der Auferstehung Jesu reden, ist es notwendig, dass sich uns Jesus selber offenbart. Dass er sich uns selber zu erkennen gibt. Das meint ja Offenbarung. Die Jünger in unserem Text sehen ihn, hören sogar seine Worte, aber sie verstehen nichts. Das ist überraschend. Sie sehen einfach nur einen Mann am Ufer. Da steht ein Mann am Ufer. Nun, ein Spaziergänger oder wer ist denn der? Und dieser Mann am Ufer, der spricht sie an. Und ihnen geht es, den Jüngern wie auch uns, wir wollen in der Regel alles schnell erfassen. Wir sagen, wir sind doch ganz kluge, aufgeschlossene Leute und das mit dem Jesus, das checken wir von alleine. Wir lesen die Bibel, wir hören eine Predigt und weil wir klug sind, haben wir das gerafft. Mitnichten. Mitnichten. Denn Jesus zu erkennen braucht Zeit. Jesus muss sich uns selbst offenbaren und das ist die erste wichtige Aussage dieses Textes. Subjekt unseres Glaubens, also der Ursprung unseres Glaubens, ist immer Jesus selbst. Und Jesus wiederum, der Auferstandene, ist für uns auch nie ein Objekt, das wir identifizieren, begreifen, erfassen können, sondern wir sind darauf angewiesen, dass er sich uns selbst offenbart. Und das tut er, das ist das Zweite, er tut es, indem er uns anspricht. Die Anrede Jesu offenbart ihn. In Vers 5 spricht Jesus die Jünger an. Und das Überraschende ist, sie hören seine Worte, aber noch immer verstehen sie nicht. Gerade haben sie einen Mann am Ufer gesehen. Naja, vielleicht auf die Entfernung, obwohl es waren nur 100 Meter, aber auf die Entfernung, naja, diesiger Morgen. Jetzt spricht er sie an, sie hören ihn, verstehen aber immer noch nicht, worum es geht. Gehörte Worte können auch für uns, für dich, für mich stumm bleiben. Es kann sein, dass du die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus Christus hörst, aber die Worte bleiben für dich stumm. Die Worte bleiben stumm, weil sie dir nicht ins Herz treffen, weil sie dich nicht eigentlich berühren. Sie sind quasi nur eine Information, die du aber nicht verwerten kannst. Martin Luther hat gesagt, solo verbo, also dieser Grundsatz der Reformation, allein das Wort, solo verbo. Allein das Wort, das ist nicht identisch mit allein die Schrift. Warum ist das nicht identisch? Weil, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir also die Schrift lesen, das dieses Offenbarungsbuch Jesu und Gottes, wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann kann es durchaus geschehen, dass wir die Lehre vernehmen, aber unser Herz ist davon nicht betroffen. Martin Luther ging es bei diesem Grundsatz solo verbo einerseits darum, dass er sagt, allein die Schrift, das ist die Grundlage unseres Glaubens, und dieser Lehre, die dort steht, darf nichts hinzugefügt werden und davon darf auch nichts weggenommen werden. Das war ihm das erste Wesentliche an dieser Aussage. Aber Martin Luther meinte noch mehr mit allein das Wort. Er meinte mehr als allein die Schrift, sondern er meint, allein das Wort weckt in dir Glauben. Und um diesen Sachverhalt geht es in diesen Auferstehungsberichten. Das Glaube entsteht. Das Geheimnis der Auferstehung und die Freude der Osterbotschaft besteht darin, dass wir neugeborene Kinder Gottes werden. Deswegen dieser erste Sonntag nach dem Auferstehungsgottesdienst. Wie die neugeborenen Kinder. Wie wird denn jemand neugeboren? Erkennbar ist ja, dass jedes Kind, das geboren wird, das nicht wird, weil das Kind im Mutterleib sagt, so, ich will jetzt gerne mal raus. Also ich habe mir vorgenommen, jetzt werde ich geboren. Sondern ein Kind ist ganz und gar darauf angewiesen, wir alle waren darauf angewiesen, dass unsere Mutter uns geboren hat. Wir sind geboren worden. Unsere Mutter hat uns zur Welt gebracht. Und genauso ist es mit Christus und mit seinem Wort auch. Das Wort Gottes ist quasi unsere Mutter, das uns zum Leben bringt. Aber wir sind ganz auf dieses Wort angewiesen. Das Wort Gottes ist immer schöpferisch. Davon hatten wir eben auch schon etwas gehört. Am Anfang schafft Gott durch das Wort. Gott spricht und es wird. Und mit dem Glauben an Jesus Christus ist es genauso. Gott spricht und es wird. Die Stimme des Auferstandenen zu hören, ist also entscheidend. Ein Beispiel. Stell dir vor, du kriegst einen Liebesbrief oder du liest einen Liebesbrief. Und dieser Liebesbrief ist an irgendwen geschrieben, den du nicht kennst. Oder auch meinetwegen an jemanden, den du kennst. Du liest diesen Liebesbrief meinetwegen von Peter an Elvira. Und du liest diesen Brief und sagst, Mensch, ist das schwülstig. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das schwülstig? Das trieft ja. Boah, ne. Also mit diesem Text kannst du gar nichts anfangen. Du sagst, was ist das für ein unmöglicher Liebesbrief? Jetzt stell dir vor, du bist Elvira, die den gleichen Brief von Peter kriegt. Wird die sagen, ist der schwülstig? Nein, die wird sagen, Wahnsinn. Mein Peter. Boah, der mich liebt. Was findet der poetische Ausdrücke? Seine Liebe auszudrücken. Mein Peter, hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ganz toll. Pure Begeisterung. Das ist der Unterschied zwischen Liebesbrief lesen und Liebesbrief verstehen. Lesen oder zu Herzen nehmen. Und genauso ist es mit dem Lesen der Bibel auch. Das ist ein Liebesbrief Gottes an uns geschrieben. Du kannst den lesen, die Bibel, Gottes Wort lesen und sagen, naja, was da alles drin steht, Herrschaft. Oder du liest es als Gottes Ansprache als dich, an dich ganz persönlich und du sagst, Mensch, das ist der Hammer, Gott liebt mich. Das kann nicht wahr sein. Irre, total toll. Du bist begeistert, du bist glücklich, du willst dieses Wort, diesen Brief immer wieder lesen, du schlägst immer wieder die Bibel auf, um Gottes Worte an dich gerichtet zu hören. Und wenn dies geschieht, dann glauben wir dem Liebesbrief. Und das ist das, was der Sonntag neugeborene Kinder Gottes ausdrückt. Wir haben Glauben gefunden. Der Brief Gottes an uns, sein Wort, ist uns unendlich bedeutsam. Gottes Wort hat dich im Glauben erreicht. Und wenn du Glauben hast und Freude an der Bibel, dann bist du ein Christ. Definitiv. Das dritte, was in diesem Predigttext vorkommt, ist das erhellende Wort. Das finde ich auch sehr spannend, dass ja der Johannes etwas ganz Einfaches in diesem Text sagt, nämlich in dem Vers 7 sagt Johannes seinem Freund Petrus, es ist der Herr. Es ist der Herr. Und daraufhin ist Petrus so angesprochen, dass er sein Obergewand umlegt und dann ins Wasser springt und auf Jesus zuläuft. Also Petrus braucht den erläuternden Hinweis des Johannes und das ist die typische Rolle, die die Gemeinde, die wir in der Gemeinde füreinander wahrnehmen. Es braucht den erläuternden Hinweis des Wortes Gottes durch die Gemeinde, durch die Geschwister, durch die Mitglaubenden. Johannes ist in dieser Situation Gottes Sprachrohr. Es ist der Herr, so sagt er es, ganz einfach. Aber davon lebt die Gemeinde Jesu, davon leben wir bis zu heutigen Tag. Wir leben als Gemeinde von diesem erläuternden Wort. Wir leben unter dem Wort und wir brauchen es, dass es uns ausgelegt wird. Das ist so ähnlich wie, wenn du eine Kamera hast. Stell dir vor, du hast eine Kamera und wenn man den Auslöser drückt, dann geht ja die Linse auf. Und in diesem Moment fällt Licht in die Kamera rein und das Licht belichtet den Film. Und dieses Wort des Johannes an Petrus ist wie ein Kameraeffekt. Er öffnet die Linse, er sagt, es ist der Herr. Und in diesem Moment fällt das Licht bei Petrus ein und er erkennt ihn. Das nennen wir Erleuchtung. Es ist, wenn ihr so wollt, die Belichtung unserer Herzen. Und es braucht den anderen dazu, der uns diese Belichtungsaugenblicke schenkt. Wenn du also anderen Menschen einen Belichtungsaugenblick im Blick auf Jesus schenken willst, dann sind zwei Dinge sehr wesentlich. Das erste ist, dass du selber Jesus gesehen hast, so wie Johannes. Und das zweite ist, dass du selber glaubst, es ist der Herr. Mehr bedarf es nicht. Jesus selber sehen und im Glauben von ihm reden. Das ist alles. Häufig denken wir, wenn wir Jesus begreiflich machen wollen und von ihm sagen, dann erklären wir als erstes mal das Kreuz Jesu und dann ein wenig von der Dogmatik und dann kommen wir zum Heiligen Geist, da sind wir schon auf den Höhen und am Ende in die Trinität. Und dann haben wir häufig den Eindruck, wenn wir das alles rübergebracht haben, dann haben wir die Botschaft vermittelt. Aber meistens haben wir dann nur eine unverwertbare Information vermittelt. Denn das heißt das, Jesus Christus gestorben zur Vergebung meiner Sünden. Versteht ihr, solange dein Gegenüber das nicht wechseln kann, begreift, erfasst, was es für dich bedeutet, bedeutet es für ihn auch nichts. Es braucht, wenn wir von Jesus reden, die Erkenntnis von Jesus, unsere persönliche Erkenntnis und unseren Glauben. Das ist entscheidend. Solo verbo, allein das Wort als dogmatische Vermittlung weckt noch keinen Glauben. In dieser Geschichte geht es dann auch um das Wort an Kinder. Jesus spricht ja die Jünger in ihrer Ratlosigkeit an. Sie haben da gefangen und nichts gekriegt. Sie sind ganz verunsichert vielleicht darüber. In solche Ratlosigkeit und Verunsicherung spricht auch uns Jesus an. Wir sind also noch einmal bei dem Vers 5. Da fragt Jesus die Jünger, Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische? Übertragen auf uns heißt das Kind, was fehlt dir? Das ist die Frage, die Jesus an dich richtet. Kind, was fehlt dir? Das ist die Frage auch an diesem Sonntag, die Jesus uns stellt. Kind, was fehlt dir? Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt des letzten Sonntags, wo es ja um die Lilien ging. Und ich war ja ein wenig darüber enttäuscht, dass die Lilie geschlossen war. Das hat sich geändert. Ah, habe ich mir gedacht, dass euch das glücklich macht. Kind, was fehlt dir? Jetzt sind die Lilien aufgeblüht. Jetzt sind sie aufgeblüht. Und das ist, was Jesus für dich will. Er möchte von dir wissen, was du bedarfst, was du brauchst, was dir fehlt. Und in dieser Geschichte macht es Jesus so, dass er die Jünger danach fragt, was braucht ihr denn, was fehlt euch, euch fehlen die Fische. Und dann sagt er etwas, was für den Glauben, für das Wort Gottes in unserem Leben sehr bedeutsam ist. Er sagt ihnen nämlich, fahrt nochmal hin und werft euer Netz auf der anderen Seite rechts vom Boot aus. Das klingt nicht sehr clever. Aber das Entscheidende ist, dass die Jünger genau das tun. Kind, was brauchst du? Darauf gibt dir Jesus in seinem Wort eine Antwort. In der Bibel kannst du nachlesen, was er dir geben möchte. Und das ist wie diese aufgeblühte Lilie. Jesus möchte dein Leben reich machen und er beschenkt dich durch sein Wort. Kind, was brauchst du? Jetzt hätten die Jünger ja sagen können, rechts vom Boot auswerfen, es ist schon hell geworden, was soll denn das? Ich bin müde, ich gehe nach Hause. Aber das tun sie nicht. Sondern die Jünger tun, was ihnen der Herr sagt. Sie gehorchen. Und solo verbo, allein das Wort von Martin Luther, dieser reformatorische Glaubensgrundsatz, besagt auch, allein wenn wir uns auf das Wort Gottes einlassen, bewirkt es etwas in unserem Leben, bewirkt es eine Veränderung, bewirkt es Glauben. Hören des Wortes und Tun des Wortes hat es immer miteinander zu tun. Solo verbo, allein der Glaube, das fordert uns heraus, entsprechend zu handeln. Der fünfte Gedanke in diesem Text ist der Neubeginn des Petrus. Er hört den Zuspruch und er hat das vergebende Wort Jesu an sich zuvor schon gehört, weide meine Lämmer. Jesus hatte ihn wieder eingesetzt in die Aufgabe, aber Petrus konnte das offensichtlich nicht wechseln. Der sagt ja, ich fahre wieder fischen. Also irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig, dass er ganz am Ende sagt, ich fahre wieder fischen. Gut, Petrus sagt also, ich fahre wieder fischen. Das Entscheidende ist aber, dass Petrus in diesem Text Vorbild des Neubeginns ist. Er ist, wenn ihr so wollt, das erste neugeborene Kind Gottes gewesen, weil Petrus verstanden hat, was Vergebung durch Jesus Christus bedeutet. Petrus ist getröstet und ermutigt. Und in dieser Situation zeigt sich wieder zwei Charakteristika seines Wesens. Er ist sehr stark und deswegen ist er initiativ. Er ist entschlossen, er ist vertrauensvoll, das ist seine Stärke. Und deswegen geht er auf Jesus wieder zu, verlässt das Boot. Aber das Zweite ist, und das gehört auch zu seinem Wesen, Petrus kennt auch seinen Schatten. Er weiß, dass er den Herrn verraten hat. Und obwohl er ihn verriet, verbaut er ganz fest darauf, dass Jesu Wort gilt. Allein das Wort Jesu gilt. Allein sein Wort gilt. Dir ist vergeben. Solo verbo, allein das Wort Gottes gilt. Allein das zählt. Dir ist vergeben. Du magst hier sitzen und denken, irgendwie fühle, glaube, kann ich mir das nicht vorstellen? Martin Luther würde sagen, das ist überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend ist, was Jesus Christus für dich getan hat. Und wenn er dir sagt, dir ist deine Sünde vergeben, und alles Trennende zwischen dir und mir ist weggeräumt, dann ist das weggeräumt. Allein das Wort Jesu gilt. Das ist eine großartige Botschaft. Verlass dich darauf. Letzter Gedanke, wie geht es weiter? Das war unsere Ausgangsfrage. In dieser Geschichte ist es so, dass Jesus das Brot unter die Jünger teilt. Und er teilt sich damit ihnen selber natürlich mit. Und das Johannesevangelium, aus dem ja dieser Abschnitt ist, letzte Kapitel, beginnt ja Kapitel 1 mit dem Wort vom Wort Gottes. Am Anfang war das Wort, am Anfang war es Christus und durch ihn ist alles geworden, das geworden ist. Also das Wort Gottes, Jesus Christus, ist das lebendige Wort. Das ist noch ein weiterer, letzter Aspekt eben, allein das Wort heißt, es ist ein lebendiges Wort. Deswegen hatte ich eben differenziert zwischen allein die Schrift und allein das Wort. Luther war wichtig, wir haben eine Glaubensurkunde, die ist niedergeschrieben, die ist gültig. Aber dass dieses Wort zum lebendigen Wort Gottes wird, bedarf es immer des auferstandenen Christus, der uns durch seinen Heiligen Geist als neugeborene Kinder zum Leben erweckt. Wir können das auch anders formulieren. Wie geht es weiter? Es geht nur mit dem Wort Gottes weiter. Es geht nur mit dem lebendigen Wort Gottes weiter. Es geht nur mit der Bibel und mit Jesus Christus weiter. Ohne dies können wir nach Hause gehen. Ohne dies werden wir als neugeborene Kinder verhungern. Wir werden nicht bleiben. Das lebendige Wort ist Christus selbst, das in uns zur Wirkung kommt. Und dann hören wir seine Stimme. Und hören wir seine Stimme, dieses lebensschaffende Wort Gottes, dann sind wir neugeborene Kinder. Das seid ihr. Das ist ein Grund zum Jubeln, denke ich. Amen.
Ich stand so nah. Wir wollen das, was wir jetzt gehört haben, heute mal in eine ein bisschen kreative Aktion umsetzen. Die Leute, die so ein bisschen mehr links und rechts außen sitzen, haben vielleicht gesehen, dass dort auf den Tischen so einige Materialien liegen. Da sind zum Beispiel weiße oder bunte kleine quadratische Notizzettel und verschiedenste Sorten von Stiften, von Malkreiden über Buntstiften, über Bleistiften und Kulis und so weiter. Und ich lade euch jetzt ein, dass wir so jeder für sich mal überlegen, was bedeutet das Wort Gottes für mich? Also das Wort Gottes ist für mich, ich habe natürlich, weil ich ja schon wusste, dass diese Idee kommt, überlegt, was ist es denn für mich? Welches Bild oder welchen Ausdruck finde ich denn dafür? Und ich habe gedacht, also mir ist sofort ein Regenbogen eingefallen. Der Regenbogen ist ja so das Versprechen Gottes, solange die Erde steht. Und ich habe gedacht, das Wort Gottes ist für mich sein großes Versprechen, seine Zusage, seine Ermutigung, seine Hilfe. Also ich würde dann auf dieses Zettelchen einen Regenbogen malen. Aber ich denke, für jeden bedeutet das Wort Gottes etwas anderes. Vielleicht ist es eine Farbe. Vielleicht fällt euch ein Bibelvers dazu ein, was das Wort Gottes für dich ist. Oder ihr sagt, mir fallen ganz viele andere Worte dazu ein, die ich damit verbinde. Oder vielleicht ist es auch so, dass jemand sagt, ich weiß gar nicht, ob das Wort Gottes eine Bedeutung hat. Könnte man ein großes Fragezeichen malen. Oder was auch immer. Gedacht ist das jetzt so. Wir haben jetzt 2 Minuten eine stille Zeit, wo gar nichts ist. Und in dieser Zeit darf jeder für sich überlegen, was bedeutet das Wort Gottes für mich? Was heißt das? Und wie kann ich das ausdrücken? Und danach wird Sebastian ein bisschen Musik leise einspielen. Dann bitte ich euch, dass ihr, je nachdem wie ihr sitzt, euch so ein Zettelchen holt, euch einen Stift oder mehrere Stifte aussucht und das auf dieses kleine Zettelchen aufmalt, schreibt oder wie auch immer. Vielleicht habt ihr auch noch ganz andere Ideen, was man mit dem Zettel machen kann. Und wenn ihr diese Idee für euch festgehalten habt, wenn ihr sagt, heute Morgen, jetzt bedeutet es das für mich, dann bitte ich euch, dass ihr diese Zettel hier nach vorne bringt. Und wir wollen aus diesen vielen kleinen Zettelchen ein großes Bild zusammenlegen. Was das wird, verrate ich euch noch nicht, das seht ihr dann. Ja, ich denke, die Aufgabe ist jetzt klar, ich hoffe es, oder? Und wer jetzt sagt, ich bin nicht so gut zu Fuß oder ich kann jetzt nicht so gut irgendwie das machen, ihr dürft das auch zu zweit machen. Aber ich möchte, dass jeder für sich überlegt und dann könnt ihr euch aber auch absprechen oder gegenseitig etwas helfen. Allerdings wünsche ich mir, dass diese Zeit, in der wir dann kreativ sind, trotzdem leise bleibt. Also ihr dürft leise sprechen, aber nicht, dass das große Gequatsche hier losgeht. Und dann habe ich noch eine Bitte, dass die Stifte, die ihr euch ausgeliehen habt, ihr bitte an den Tisch wieder zurückbringt, wo ihr sie hergeholt habt. Weil sonst wird das für uns hinterher ganz schwierig mit dem Sortieren. Ja, ich bin sehr gespannt und wer sein Bildchen fertig hat dann nach dieser kreativen Zeit, die kommt dann einfach nach vorne und dann können wir das hier zu einem großen Bild anordnen. Ja, eine kleine Zeit der Stille und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Aber vielleicht haben jetzt so 2 Leute oder 3, weiß ich nicht, Lust zu sagen, ich suche mir meins hier gerade nochmal raus und erzähle für alle, was ich da drauf gemalt oder geschrieben habe. Mag das jemand? Ist jemand so mutig oder lassen wir das jetzt so? Ja, super. Jana. Jetzt musst du nur gucken, wo wir das versteckt haben, ne? Warte mal, ich gebe dir das Mikro. Nur kurz beschreiben.
Ich heb das jetzt nicht auf, aber ich habe auf meinem Bild eine Kerze und Kraft und Hoffnung drauf geschrieben, weil für mich das Wort ja einfach viel Hoffnung birgt und viel Kraft, wenn es einmal schlecht geht oder wenn ich in schlechten Situationen war, dann habe ich ganz oft Bibelverse bekommen oder anderes, die mich dann wieder aufgebaut haben.
Dankeschön. Mag noch jemand?
Ich habe auf meinem Zettel draufgeschrieben Zielvorgabe und habe, so kreativ wie ich bin, versucht etwas zu malen. Ich habe ein Tor drauf gemalt. Brauch euch natürlich nicht erklären, warum jetzt ein Tor. Ich muss ja auch meine Gedanken irgendwie alle sortieren. und versucht einen Ball. Also wenn ihr das Bild findet, dann wisst ihr schon mal, was da drauf ist. Aber es ist ja wichtig, wenn man Fußball spielt, warum man das tut. Man läuft ja nicht mit 22 Leuten blöd hinterm Ball her und schießt dann immer wieder weg, wenn man eine hat. Darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, letztendlich Tore zu schießen, um zu gewinnen. Und das Wort Gottes ist für mich eigentlich die Taktik, die Spielanleitung für mein Leben. Dass ich weiß, warum lebe ich eigentlich? Wo geht's hin? Warum mache ich das alles? Nur zu leben, um zu arbeiten und irgendwann die Augen zuzumachen, wäre mir irgendwie zu wenig. Aber ich habe eine Anleitung, ich habe eine Taktik, ich habe einen Plan, wie das Ganze funktioniert. Und das will ich eigentlich mit dem Bild deutlich machen. Wort Gottes ist für mich Spielanleitung, ist Taktik, dass ich zum Ziel komme.
Und damit du dann einmal in das große Tor einziehst, ne? Ja, also ihr könnt gerne alle hinterher gucken noch und euch ein bisschen inspirieren lassen noch von den Ideen der anderen und staunen darüber, wie vielfältig auch Gottes Wort ist. Und so wie Arne Völkel gesagt hat in der Predigt, Gott spricht ja zu jedem auch anders und für jeden hat es eine andere Bedeutung. Wir wollen jetzt nochmal ein Lied singen und zwar einen Kanon und Christian Voss wird den mit uns einteilen. Lasst uns loben den Namen des Herrn, denn Jesus, der Name des Herrn, das fleischgewordene Wort Gottes, darüber können wir uns freuen.
Ja, heute ist es ganz einfach, denn wir können uns in vier Gruppen aufteilen. Das passt ja zu unserer Sitzordnung. Zu meiner Linken die erste Gruppe, zweite Gruppe, dritte Gruppe und vierte Gruppe. Wir singen zuerst einmal alle gemeinsam komplett durch und dann fängt die erste Gruppe an. Ja. Herrn, lasst uns loben den Namen des Herrn. Lasst uns loben den Namen des Herrn. Lasst uns loben den Namen.
Geschafft, ne? Können wir, glaube ich, noch mal wiederholen. Ja, ich möchte jetzt ein paar Informationen weitergeben, denn wir teilen unseren Glauben und unser Leben. Und bitte am Anfang darum, dass wir die Kollekte jetzt einsammeln. Auch da ist ein Mitteilen möglich. Jeder Cent macht etwas aus. Also nutzt die Gelegenheit, auch da euch zu beteiligen. Am nächsten Wochenende sind sehr viele Termine hier bei uns in der Gemeinde. Am Samstag möchte ich vor allem hinweisen auf den ursprünglich sogenannten Ostergarten-Brunch, der jetzt aber vor allem auch ein Brunch ist und zu dem ihr noch ganz herzlich Leute einladen könnt, die endlich mal wissen möchten, was hier in dieser Gemeinde so vor sich geht, was die Gemeinde so will und was hier so angeboten wird. Also herzliche Einladung. Ich glaube, da gibt es noch eine Menge Plätze für ein leckeres Brunch mit Infos zu der Gemeinde und ihrer Arbeit. Und wer noch Leute gewinnt oder selber sagt, ich möchte gerne kommen, bitte anmelden bis Donnerstag, den 5. Mai. Im Gemeindebüro bei Monika. Es steht auch nochmal auf der Rückseite dieses Blattes, das ihr am Eingang bekommen habt. Und da stehen ja sowieso alle Sachen auch nochmal ausführlich und genau drauf. Hinweisen möchte ich auch auf den nächsten Sonntag. Dann kommt die Familie Pascha. Und sie wird den Gottesdienst hier mitgestalten und uns von ihrer Arbeit berichten. Viele von euch kennen die Familie. Und ihr seid herzlich eingeladen, auch nach dem Gottesdienst noch hier zu bleiben. Der Kindergottesdienst, die ja immer ganz eifrig sind, auch Geld zu gewinnen für das Projekt Gulgata, was Paschas durchführen und auch initiiert haben. Die haben verschiedene Dinge vorbereitet zum Essen und zum Spielen, sodass man auch hinterher hier noch gut zusammen sein kann und auch sicherlich Zeit hat, noch mit Sonja und André zu sprechen oder auch mit ihren Kindern. Der Ostergarten ist jetzt eine knappe Woche vorbei und viele von euch waren in irgendeiner Form daran beteiligt. Ich hatte Gabi gefragt noch nach ein paar Zahlen, aber ich habe jetzt nur so ungefähre. Also es sind gut 2900 Gäste im Ostergarten gewesen. Das ist eine super tolle Anzahl und alle, die das wissen, sind sehr, sehr glücklich darüber. Gabi hat mir noch verraten, dass ungefähr 600 Stunden gearbeitet wurde, um den ganzen Ostergarten aufzubauen. Das finde ich ist auch eine sehr beachtliche Anzahl. Und beim Abbau mussten sie 25 Pizzas bestellen. Das heißt, 25 Leute haben geholfen, den Ostergarten abzubauen. Ich denke, im Ostergarten steckt von ganz vielen von uns so mehr oder weniger Herzblut und ganz viel Einsatz und ganz viel Gebet und ganz viel Liebe. Und dass alles so gut gelungen ist, dass so unglaublich viele Menschen, also in meinen Führungen waren auch viele, ich habe öfter mal gefragt, die so wirklich zum ersten Mal da waren. Ich finde das total bewegend. Habe mal so ein paar Rückmeldezettel gelesen und zum Beispiel gelesen von einer älteren Dame, dass sie geschrieben hat, ich habe mich viele, viele Jahre nicht mehr mit dem Glauben und dem Kreuzweg beschäftigt und es hat mich sehr berührt. Und ich finde, alleine das zu lesen und auch zu hören in den Gesprächen, dafür hat sich das ja mehr als gelohnt. Es ist einfach wunderschön. Und ja, damit sage ich auch allen Mitarbeitern nochmal herzlich Dank für die kleinste und die größte Aufgabe, die ihr getan habt, für alles, was da an Einsatz gewesen ist. Es gibt noch einige Dinge, die jetzt übrig geblieben sind, die wieder mitgenommen werden sollen. Die sind hinten am Ausgang rechts auf dem Tisch aufgebaut. Guckt also da bitte nachher und nehmt eure Torten, Platten und was da sonst noch so liegt, bitte wieder mit. Wir können aber, denke ich, auch ein ganz großes Dankeschön an Gott sagen, dass er unsere Arbeit da gesegnet hat. Und das möchte ich gerne jetzt nochmal tun. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater, wir sind sehr bewegt, wenn wir an das denken, was in diesen 3 Wochen Ostergarten hier passiert ist. Und wir wollen dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du unsere Arbeit gesegnet hast, dass du ja auch da, wo mal Pannen waren oder wo Dinge schwierig waren, geholfen hast, dass du Herzen berührt hast und Menschen bewegt hast. Und dass ja ganz viele Menschen, fast 3000 Menschen wirklich in dieser Zeit sich ganz neu eingelassen haben auf deine Geschichte. Und wir bitten dich, dass das weitergeht in den Herzen und in den Leben der Leute, die da waren und auch in unserem Herzen. Dass ja deine Worte ganz tief in uns bewahrt bleiben und dass sie konkret werden in unserem Alltag und in unserem Leben. Hab einfach herzlich Dank auch für alle Bewahrung und für alles das, was war. Amen. Ihr dürft euch nochmal setzen. Ja, wie gesagt, weitere wichtige Dinge stehen hier. Und jetzt zum Abschluss dieses Infoteils möchte Andy einen jungen Mann vorstellen, den glaube ich schon ganz viele kennen. und der Mitglied in unserer Gemeinde werden möchte.
Ja, ich möchte jemanden bitte hier nach vorne zu kommen, den Bastian Kästner. Der wird demnächst Mitglied. Bitte nicht auf Jesus treten hier. Also, das ist ein schönes Exemplar, dreh dich mal rum. So was nehmen wir gerne in der Gemeinde auf. Also letzte Woche hat ich mit Ruth Dustmann zusammen ein Aufnahmegespräch mit Bastian geführt und der wird sich demnächst überweisen lassen von den Baptisten. Und der kennt wahrscheinlich den Bastian, der hat hier lange Zeit Klavier gespielt, gesungen, viel mit der Musik mitgemacht. Er hat auch sich sehr beteiligt mit der Aufbau der Living Room zusammen mit Rita Giesekus. Und da ist ein sehr blühendes, jugendlichen Hauskreis-ähnliches Treffen am Freitagabends. Und wir freuen uns. Und das ist der Bastian Kästner. Wenn du ihn nicht kennst, kannst du ihn nachher vorstellen.
Ja, zum Abschluss des Gottesdienstes wollen wir ein Segenslied singen und damit auch den Bogen schlagen zum Anfang. Und zwar dieses Segenslied, Friede sei nun mit euch allen. Und singt es ganz bewusst und nehmt es mit in euren Herzen und Gedanken, dass Gottes Frieden mit euch geht in die neue Woche, wieder in den Schulstart, zur Arbeit, überall dahin, wo ihr seid. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. So segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und wer gleich mag, darf gerne noch mal gucken. Oder unter den Palmen sind jetzt Bänke angekommen. Ihr dürft auch gerne dort Platz nehmen. Wer noch mal in Ruhe sprechen möchte, beten möchte, dort sind gleich Mitarbeiter für euch da. Ansonsten einen ganz schönen Sonntag und eine gute Woche. Tschüss.